Ja, was sagt die Bibel eigentlich über das ewige Leben? Und was sind gängige Missverständnisse davon? Darum geht's heute. Ich bin Klaus und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich war über Ostern in der Eifel und habe da an einer alten, etwas verschmutzten Hauswand ein auch schon in die Jahre gekommenes großes Holzkreuz gesehen. Unten ein Blumenkasten mit einigen blühenden Blumen drin, darüber das große Kreuz mit einem sehr kleinen gekreuzigten Jesus. Im Verhältnis zu dem Kreuz war der wirklich sehr klein. Ja, und zwischen Blumenkasten und Kreuz eine Inschrift, die lautet: Gelobt sei Jesus Christus, rette deine Seele. Diese Inschrift ist aus 5 Gründen missverständlich. Und darüber möchte ich heute etwas sagen und Missverständnisse aufklären. Erstens komme ich zu dem Punkt Selbsterlösung. Die Inschrift fordert uns ja auf, unsere Seele zu retten. Als ob wir das könnten. Der Retter ist doch kein anderer als Jesus Christus. Darum wird er auch im ersten Teil der Inschrift gelobt. Wir können uns also nicht selber retten. Wir können nur auf den Retter Jesus Christus vertrauen. Ich nehme mal an, dass das auch mit der Inschrift gemeint ist. Aber dann sollte sie das auch so sagen. Also wenn schon der Mensch zu etwas aufgefordert wird, dann doch bitte so: Lass deine Seele von Jesus Christus retten. Das war es schon zum ersten Punkt, Selbsterlösung. Jetzt kommt der zweite, Gegenwartsvergessenheit. Die Inschrift erweckt nämlich den Eindruck, als gehe es im christlichen Glauben nur um das Leben nach dem Tod. Leider ist das ja auch oft so verstanden worden. Das irdische Leben sei ein Jammertal, hat man gedacht. Und dieses Jammertal müssen wir nun mal durchstehen. Das eigentliche Leben beginnt erst im Jenseits. Das ist aber ein Glaubensirrtum. Denn das Leben an Gottes Seite beginnt schon jetzt. Es duldet keinen Aufschub auf später. Wenn man das Diesseits nur als Todestanz versteht, also als ein Leben, das dem Tod gleicht, das mit dem Tod endet und ja, man stirbt ja letztlich auch von Beginn des Lebens an, jeden Tag ein bisschen. Wenn dieses Leben, das im Leben im Diesseits nur ein Todesleben ist, dann muss man das Leben, das eigentliche Leben, ins Jenseits verlegen. Aber Gott will uns doch schon jetzt lebendig an seiner Seite haben. Und das heißt, er will uns schon jetzt vom Todesfluch des Egoismus und der Lieblosigkeit erlösen. Er will, dass wir schon jetzt in der Liebesgemeinschaft leben, deren vollendete Gestalt wir nach unserem Tod erleben werden. Darum heißt es im ersten Johannesbrief: Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und natürlich auch die Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Was dieser Vers über die gegenwärtige Weltlage und ihre Protagonisten aussagt, darüber möge sich jeder einmal selber seine Gedanken machen. So viel zum Punkt Gegenwartsvergessenheit, wenn man das ewige Leben allein in die Zukunft verlegt und die Gegenwart darüber vergisst. Der dritte Punkt, der etwas länger wird, heißt Leibfeindlichkeit. Die Inschrift ist tendenziell leibfeindlich, denn es geht beim ewigen Leben nicht um unsere Seele, sondern auch um unseren Leib. Die Trennung von Seele und Leib ist ein Relikt aus der griechischen Philosophie. Dort muss sich die Seele vom Leib absondern, damit der Mensch glücklich und unsterblich wird. Der Leib ist nur ein Gefängnis der Seele. Die Seele aber ist das eigentlich Wichtige, das sich vom Leib befreien muss und trennen muss. Das Alte und Neue Testament haben diese griechische Sichtweise nicht übernommen. Das Wort Seele umschreibt in der Bibel den ganzen Menschen mit Leib und Geist. Darum konnte Paulus formulieren, ich zitiere, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leibern das Leben schenken. An anderer Stelle hat sich Paulus ausführlicher geäußert. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen. Hier ist beides zusammengefasst. Unser natürlicher, irdischer Leib zerfällt und verwest, aber ein geistiger, unverweslicher Leib wird auferweckt. Damit ist gesagt, im ewigen Leben werden wir einen Leib haben, wenn auch einen anderen als unseren irdischen. Was Auferweckung meint, hat Paulus im großen Auferstehungskapitel seines ersten Briefes an die Korinther bildlich umschrieben. Da heißt es, dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Es wird also etwas geschehen mit unserem sterblichen Leben, zu dem auch unser sterblicher Leib gehört. Darum kann das ewige Leben kein total anderes Leben sein. Wenn es ein total anderes Leben wäre als unser irdisches Leben, dann würde auch der Begriff Auferweckung nicht passen. Denn dann wäre das ewige Leben die Geburt eines neuen Lebens, eines anderen Lebens. Und es wäre nicht die Erweckung des irdischen Lebens mitsamt des irdischen Leibes. Paulus spricht einmal von einer Verwandlung. Er sagt, wir werden alle verwandelt werden. Die Veränderung, die im ewigen Leben eintreten wird, kann man mit den beiden Begriffen Verwandlung und Verherrlichung umschreiben. Von der Verherrlichung spricht Paulus an anderer Stelle. Ich zitiere. Jesus Christus wird unseren armseligen Leib verwandeln zu einem Leib, der seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet ist. Verherrlichung bedeutet, im ewigen Leben wird unser vergängliches Leben mitsamt seinem Leib von allen irdischen Gebrechen geheilt. Es wird mit Gott versöhnt, in die Gestalt gebracht, als die es gedacht war und die Gott gefällt, und so wird unser irdisches Leben vollendet. Es kommt zu seinem herrlichen Ziel. Auch das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis drückt in seiner ursprünglichen Fassung die Leiblichkeit des ewigen Lebens aus. Das Bekenntnis ist sehr alt. Es geht auf ein altrömisches Taufbekenntnis aus der Mitte des 2. Jahrhunderts zurück, das im Mittelalter noch einmal umgeformt wurde. Im Jahr 1971 wurden einige Formulierungen geändert, um eine einheitliche Fassung der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland herzustellen. Seitdem heißt es an der Stelle, die jetzt wichtig ist, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Doch die ursprüngliche Fassung lautete, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Mit der Auferstehung des Fleisches wird dem Fleisch die höchste denkbare Ehre zuteil. Der menschliche Leib, unser Fleisch, ist nichts Minderwertiges gegenüber dem menschlichen Geist. Und das, was man Fleischeslust nannte, ist nichts an sich Schändliches. Die Leiblichkeit des ewigen Lebens ist auch ein Einwand gegen jede esoterische Spiritualisierung, die sich ein Sein nach dem Tod nur als Energien, als Bewusstseinsströme, als transparente Seelen oder lichtgleiche Engelwesen vorstellen kann. Soweit zum Punkt Leibfeindlichkeit. Und jetzt mein vierter Punkt, Unsterblichkeit. Mit der Seelenvorstellung hängt auch die Unsterblichkeitsvorstellung zusammen. Man wünscht sich, wenn schon die Materie sich unweigerlich nach dem Tod zersetzt, wenn mein Leib zerfällt, dann möge doch wenigstens die immaterielle Seele weiterleben. Man versteht die Seele dann als Bewusstseinskern des Menschen, der nicht stirbt, und der Tod ist für die Seele nur ein Hinübergleiten in das ewige Leben. Der Leib stirbt, aber die unsterbliche Seele erfährt den Tod nicht, sondern gleitet in ein neues Leben hinüber. Jesus meinte doch jedoch nach dem Johannesevangelium, dass das Weizenkorn sterben muss, um viel Frucht zu bringen. Und Paulus sagte, dass nur das lebendig gemacht werden kann, was zuvor gestorben ist. Es muss uns also nicht erschrecken, dass der ganze Mensch stirbt. Denn gerade dann wird auch der ganze Mensch von der Auferweckung durch Gott das Leben empfangen. Das bedeutet nun aber nicht, dass es gar keine Verbindung zwischen dem auferweckten und dem gestorbenen Menschen geben wird, dass also die Identität des gestorbenen Menschen vollkommen ausgelöscht sein wird. Der Mensch wird mit dem Bewusstsein seiner selbst auferweckt werden. Also ich werde wissen, dass ich dann ich bin. Aber der Mensch wird mitsamt seinem Bewusstsein verwandelt und vollendet sein. Wenn der Mensch stirbt, wird sein Bewusstsein nicht wie etwas Unsterbliches einfach weiterleben, sondern seine ganze Identität wird in seiner sündigen Gestalt ausgelöscht werden und die ganze Identität wird in einer gereinigten und vollendeten Gestalt zu neuem Leben erweckt werden. Das bedeutet auch, dass der ganze Mensch mit seiner irdischen Identität zum ewigen Leben erweckt wird. Seine irdische Identität wird verwandelt und verherrlicht. Gott wird uns bei unserem Namen rufen, und das heißt, bei allem, was wir gewesen sind. So wie er uns schon im irdischen Leben nicht als anonyme Person ruft, sondern bei unserem Namen. Also als einen einmaligen Menschen mit unseren spezifischen Eigenschaften und Charaktermerkmalen. Das heißt auch, dass unsere geschlechtliche Identität gewahrt bleiben wird. Denn nicht ein neuer Mensch wird geschaffen, sondern unser leibliches Leben wird neu geschaffen. Und jetzt mein letzter Punkt, Individualismus. Die Aufforderung, seine Seele zu retten, ist schließlich ein sehr vom neuzeitlichen Individualismus geprägter Gedanke. Denn es geht bei der Auferweckung nicht nur um mich, sondern immer auch um die anderen. Wer auf die eigene Rettung hofft, muss auch für seine Mitmenschen hoffen. Und damit sind nicht nur die engsten Angehörigen und Freunde gemeint. Ja, es geht sogar um die ganze Schöpfung. Denn die biblische Hoffnung richtet sich nicht nur auf Menschen und andere Lebewesen vielleicht, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich zitiere: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und das Meer ist nicht mehr. Und der Tod wird nicht mehr sein, denn das erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Mit diesen Versen ist die kosmische Dimension des ewigen Lebens angesprochen. Wenn die Bibel von Himmel und Erde spricht, dann ist der ganze Kosmos gemeint. Man kann also sagen, dass sich das ewige Leben auf einer neuen Erde und in einem neuen Kosmos abspielen wird. Natürlich werden das keine Erde und kein Kosmos sein, die unserer jetzigen Erde und dem jetzigen Kosmos gleich sind. Aber sie werden ihnen auch nicht vollkommen ungleich sein. Es gibt also Hoffnung nicht nur für die eigene Seele, sondern für den ganzen Kosmos, für die ganze Schöpfung, die sich nach Römer 8 zusammen mit uns nach der Verherrlichung und Vollendung sehnt. Wer auf die eigene Rettung hofft, muss also auch auf die Rettung der ganzen Schöpfung hoffen. Er kann sich schlecht an der Verlorenheit der Ungläubigen erfreuen oder insgeheim über sie triumphieren und sich ihnen überlegen fühlen. Er kann wohl auch schlecht die Tiere von der Rettung ausschließen. Weil wir soziale Wesen sind, wird auch das ewige Leben ein soziales Leben sein. Das hat Jesus angedeutet, indem er das Himmelreich mit einem Festmahl verglich, zu dem viele unterschiedliche Menschen eingeladen werden. Im Alten Testament ist davon die Rede, dass Gott allen Völkern ein Festmahl bereiten und sich ihnen zu erkennen geben wird. Dann endlich werden die Völker Gottes guten Weisungen folgen und es wird der ersehnte Frieden einkehren. Darum ist das ewige Leben kein Leben vereinzelter und sich selbst genügender Seelen, sondern es ist die wunderbare Liebes- und Friedensgemeinschaft derer, die Gottes Einladung dankbar angenommen haben. Und diese Menschen, die die Einladung Gottes jetzt schon annehmen, werden ihr Leben jetzt schon an dieser Liebes- und Friedensgemeinschaft orientieren. Das war's von mir. Die zugehörigen Bibelstellen findest du übrigens wie immer im gedruckten Artikel auf meiner Website christseinverstehen.de. Ich freue mich, wenn du dich wieder einschaltest und sage bis dahin, sei gesegnet!